Die Einkommensverteilung ist nicht gleich, klar, weil manche Menschen weniger arbeiten als andere oder schlechter ausgebildet sind und daher weniger qualifizierte Arbeit leisten. Die Einkommensverteilung ist aber auch deshalb nicht gleich, weil nicht alle dieselben Ausgangsbedingungen haben. Wer Eltern hat, die einem das Studium bezahlen, hat einen Startvorteil. Wer mit Unternehmerkindern aufwächst, wird leichter einen Posten finden als ein Arbeiterkind. Die Einkommensverteilung ist nicht nur nicht gleich, sie ist auch nicht gerecht, ist der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman überzeugt. In den USA, berichtet der Princeton-Professor, der durch seine New York Times-Kolumne bekannt wurde, in den USA führte Präsident Franklin D. Roosevelt ab 1936 zahlreiche Maßnahmen ein, die die Kluft zwischen Arm und Reich kleiner werden ließ und zur Entstehung einer Mittelschicht beitrugen. Die Besteuerung der Reichen und der Unternehmen wurde drastisch erhöht. Arbeitslosengeld, Krankenversicherung und eine Mindestlohnregelung wurden eingeführt. Die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften stiegen um das Dreifache.
All of this created a middle-class society in a period of not more than about 7 or 8 years.
Innerhalb von 7, 8 Jahren wurde durch diese Maßnahmen eine Mittelschicht kreiert. Erst in den 80er Jahren begann die Einkommensverteilung plötzlich wieder auseinanderzuklaffen. Das hat mit Reagans Antritt im Weißen Haus zu tun. So ungleich wie in den USA ist es sonst kaum wo. Am ehesten noch in Großbritannien zu Thatchers Zeiten.
The closest thing you can see to this unequalization that's taken place in the United States is in Britain during the Thatcher years, which again is itself a little bit revealing. And how did it happen?
Well, wenn man sich die Entwicklung der Verteilung genauer ansieht, merkt man, dass sie politisch betrieben wurde. Ronald Reagan etwa rief die Jagdzeit auf Gewerkschaften aus. Jeder 20. Arbeiter, der Gewerkschaften befürwortete, wurde rechtswidrig gekündigt. Die stärker werdende Ungleichheit wurde politisch erzeugt.
Politics has driven this dramatic increase in inequality.
Die Einkommensverteilung und auch die Verteilung der Vermögen sind politisch gesteuert, meint Paul Krugman im Oktober 2007 bei einem Vortrag in Kalifornien. Aber wie meint der spätere Wirtschaftsnobelpreisträger das? Welche staatlichen Maßnahmen verteilen den Wohlstand um? Was man durch Arbeit verdient, nennt sich Primäreinkommen. Alle Primäreinkommen eines Landes ergeben die Primärverteilung. Was nach Steuern und Abgaben bleibt, nennt sich Netto. Rechnet man die Sozialleistungen hinzu, spricht man vom Haushaltseinkommen. Über die Einnahmen des Staates in Form von Steuern und Abgaben einerseits und über die Ausgaben des Staates in Form von Subventionen, Zuschüssen und Sozialleistungen andererseits kann der Staat steuern, wer effektiv wie viel bekommt, wie die Sekundärverteilung aussieht. Die Ursache für die seit den 80er Jahren wieder größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich sieht Sir Tony Atkinson in der Steuergesetzgebung, also auf der Einnahmenseite des Staates. Der britische Einkommensverteilungsexperte lehrte in Cambridge an der London School of Economics und am MIT in Boston. Heute berät der emeritierte Professor politische Institutionen, unter anderem die EU. Atkinson sieht in der ungleichen Einkommensverteilung die wahre Ursache der aktuellen Wirtschaftskrise.
Incidentally, that wouldn't have happened to the same extent if we'd kept progressive income taxation, because if you keep 60% of any extra, that's quite a strong.
Die Krise wäre nicht ausgebrochen, wenn wir die progressive Besteuerung beibehalten hätten. Wenn Manager 60% aller Bonuszahlungen behalten dürfen, ist das ein ziemlich großer Anreiz, Risiken einzugehen. Wenn man nur 20% behalten darf, ist die Gefahr solch riskanten Verhaltens geringer. Paul Krugman, der ja regelmäßig in der New York Times schreibt, betonte schon vor einigen Jahren, dass die US-Wirtschaft in den letzten Jahren zwar stark gewachsen ist, die Mittelschicht aber nichts davon hatte. Das ist in einigen Ländern so gewesen, in Deutschland etwa. Die Früchte des Aufschwungs wurden nicht sehr fair aufgeteilt.
The fruits of growth or the fruits of increased employment, which we've seen in Europe, haven't been shared very equally.
Wenn die wirtschaftspolitischen Bedingungen es zulassen, dass die Obersten immer mehr und die Untersten immer weniger bekommen, wird es gefährlich, so Sir Tony Atkinson. Der ehemalige Chef des Statistischen Zentralamts des Kantons Zürich, Hans Kisslinger, beschreibt und beziffert in seinem Buch Reichtum ohne Leistung, die Feudalisierung der Schweiz, wie viel die Reichsten im Vergleich zu den Ärmeren haben.
3 Steuerpflichtige besitzen gleich viel wie 412.000. Das sind mehr als die Hälfte der Zürcher Steuerpflichtigen. 10 besitzen so viel wie 2/3 vom unteren Ende der Vermögensskala gerechnet. Das sind in der Tat Verhältnisse, die jenen im Feudalismus gleichen.
Branko Milanović, heute führender Ökonom der Weltbank, betreibt seit vielen Jahren Forschung über Ungleichheit und Verteilungsgerechtigkeit. Als er zu arbeiten begann, lebte er in einem kommunistischen Land, in Jugoslawien. Unter Titos Gefolgsleuten war Milanovićs Arbeit nicht sehr beliebt, denn sie wollten, dass der Sozialismus perfekt funktioniert und zu Gleichheit führt. Aber in kapitalistischen Ländern machte er sich ebenso wenig beliebt mit dem Thema Verteilung. Warum mögen Menschen das Thema Ungleichheit nicht, fragt Branko Milanović in einem Aufsatz mit dem Titel »Warum uns Ungleichheit betrifft«.
In den kapitalistischen Ländern war man der Ansicht, dass die Ungleichverteilung, die existierte, gerechtfertigt war. Die Eliten in beiden Systemen waren sich meist darüber einig, dass Studien über die Verteilung unnötig seien. Ich denke, das hat damit zu tun, dass die Frage nach Ungleichheit automatisch eine weitere Frage impliziert, nämlich, ist diese Ungleichheit akzeptabel?
Umverteilung ist ein Reizthema, nicht nur für die Reichen und Mächtigen, meint auch der Kölner Politikwissenschaftsprofessor Christoph Butterwegge.
Weil die Interessen sehr mächtiger Männer davon betroffen sind. Die Reichen, die Wohlhabenden verfügen auch über die Mittel, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und die öffentliche Meinung reagiert auf solche Forderungen wie nach Umverteilung entsprechend vergrätzt. Weil die meisten Medien Privatleuten gehören und zwar nicht gerade armen Leuten. Deswegen ist die öffentliche Meinung so stark in die Richtung geprägt, dass Leistung hochgehalten werden muss, ohne dass zum Beispiel mal in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, was ist denn eigentlich Leistung? Ist es wirklich eine Leistung, wenn ein Multimillionär oder Milliardär 10 Minuten mit seinem Anlageberater telefoniert und dann die richtigen Aktien kauft? Ist nicht Leistung, wenn eine Krankenschwester hart arbeitet oder ein Altenpfleger. Aber die können womöglich ihr ganzes Leben lang nicht so viel verdienen wie der reiche Mann, der damit in Aktien spekuliert.
Was eine Leistung ist, darüber lässt sich streiten. Dass Erben keine Leistung darstellt, darüber sind sich der Politologe Christoph Butterwegge und der Sozialexperte Martin Schenk einig.
Was bei der Debatte über Leistung auch noch auffällt, ist, dass gerade die Erbschaften, also quasi leistungsfreie Einkommen, nie unter die Frage Leistung fallen. Also man müsste eigentlich diejenigen, die stärkere Leistungsgerechtigkeit fordern, müssten eigentlich die Vorkämpfer sein für eine höhere Erbschaftssteuer, weil das ist der Klassiker sozusagen auch in der liberalen Ökonomie, ist ja gerade die Erbschaftssteuer etwas, was sozusagen Gleichheit schaffen soll, nämlich Chancengleichheit im Sinne, dass jeder die gleichen und ähnliche Startchancen haben soll. Also der Leistungsbegriff wird einfach wie eine große soziale Waffe geführt und jedenfalls nicht um gesellschaftliche Verhältnisse zu erhellen oder gar um eine ordentliche Gerechtigkeits- und Verteilungsdebatte zu führen.
Die Einkommen, aber vor allem auch die Vermögen, sind in Österreich sehr ungleich verteilt, meint der Sozialexperte Martin Schenk. Inwieweit greift nun der Staat umverteilend ein? Das hat der Ökonom Alois Guger vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung in einer umfangreichen Studie untersucht. Er kommt zum Ergebnis, dass die Umverteilung ausschließlich über die Ausgaben geschieht. Das bedeutet, dass die sogenannten Transferleistungen, also Ausgaben des Staates für Bürger, stärker den unteren Einkommensschichten zugutekommen. Diese Transferleistungen sind allerdings meist abhängig vom Einkommen der Anspruchsberechtigten. Gesundheitsleistungen und Pflegegeld, Bildungsleistungen, Familienförderung und Arbeitslosengeld. All diese Maßnahmen verteilen um.
Die Sozialversicherung ist vorrangig nach dem Versicherungsprinzip organisiert. Die Leistungen hängen von den Beiträgen und damit vom früheren Einkommen ab.
Nichtsdestotrotz, die Staatsausgaben in Österreich verteilen um, von oben nach unten. Und wie, Alois Guger, sieht es mit den Staatseinnahmen, den Steuern aus?
Wir haben eine relativ proportionale Steuerbelastung, sodass es nicht stimmt, dass die oberen Einkommensschichten so viel Steuern zahlen. Sie zahlen viel Einkommensteuer, aber die niedrigen Einkommen zahlen sehr viel indirekte Steuern, wie die Mehrwertsteuer, wie Mineralölsteuer, Tabaksteuer und so weiter, weil sie eben ihr ganzes Einkommen ausgeben müssen für den Konsum, während die oberen Einkommensschichten sehr viel sparen und daher diese indirekte Steuerbelastung nicht haben. Und zum anderen sind die Sozialversicherungsbeiträge sehr degressiv, weil wir eine Höchstbeitragsgrundlage haben.
Das österreichische Steuersystem verteilt nicht um. Es wirkt teilweise sogar der Umverteilung von oben nach unten entgegen, etwa aufgrund des Steuerhöchstsatzes. Auch die Höchstbeitragsgrundlage der Sozialversicherungsbeiträge wirkt regressiv. Nun lässt sich darüber streiten, wie hoch die Höchstbeitragsgrundlage der Sozialversicherung sein sollte, ab welcher Höhe der Steuerhöchstsatz greifen sollte und wie hoch er sein sollte. Nicht streiten lässt sich, so Alois Guger, über die steuerliche Bevorzugung von Kapital gegenüber Arbeit.
Lohneinkommen sind deutlich mehr besteuert als Einkommen von Gewinnen, von Selbstständigen und von Besitz.
Das österreichische Steuersystem verteilt eher von unten nach oben um, ist Alois Gugers Schluss. Was bedeutet das für die kommenden Jahre? Die Wirtschaftskrise hat schließlich ein tiefes Loch in das Staatsbudget gerissen. Wie kann das Budgetdefizit nun wieder verringert werden, ohne die unteren Einkommen noch stärker zu belasten?
Wir können wahrscheinlich sinnvoll nur mehr Einnahmen bekommen, wenn wir jene Einkommensbestandteile besteuern, die sich sehr dynamisch entwickeln. Und dazu werden die Vermögenserträge zählen oder auch die Finanztransaktionen, die werden wieder sehr stark zunehmen. Es ist dann auch sinnvoll, dass diese sehr dynamischen Einkommensbestandteile, dass die stärker zur Finanzierung herangezogen werden, vor allem, weil es sich auch nicht um Leistungseinkommen handelt. Vermögenseinkommen sind Einkommen, die man aufgrund von Warten und Besitz bezieht. Man braucht nur warten und die Erträge kommen herein. Dagegen ist es eher sinnvoll, Leistung zu entlasten. Also zum Beispiel, wo wir ein großes Problem haben, ist, dass wir sehr hohe Sozialversicherungsbeiträge bereits bei niedrigen Einkommen haben. Dort wird ja keine Steuer mehr bezahlt, keine Lohnsteuer mehr bezahlt, aber es sind hohe Sozialversicherungsbeiträge. Daher haben wir auch vorgeschlagen, dass man zum Beispiel auch die Vermögenserträge zur Finanzierung der Sozialsysteme, wie zum Beispiel des Krankenversicherungssystems, heranzieht.
Es gibt eine Unmenge an Möglichkeiten, Geldvermögen, Immobilienbesitz, hohe und leistungslose Einkommen, also Erbschaften oder Schenkungen, zu besteuern. Form und Höhe können zwar ökonomisch argumentiert werden, sind aber letztlich politische Fragen. Zumeist sind seriöse Diskussionen um vermögensbezogene Steuern nicht möglich, da rasch der Vorwurf im Raum steht, ideologische Motive zu haben, berichtet Margit Schratzenstaller, Steuerexpertin am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung.
Das ist keineswegs eine rein ideologische Debatte, sondern sie hat natürlich auch ganz handfeste ökonomische Hintergründe. Es ist einfach so, dass unterschiedliche Steuerkategorien unterschiedliche ökonomische und auch wirtschaftspolitische Wirkungen haben. Und es gibt bestimmte Steuern, die sind eben aus einer wachstums- und beschäftigungspolitischen Perspektive schädlicher als andere Steuern. Und einige, nicht alle, aber einige spezielle vermögensbezogene Steuern sind eben aus einer wachstums- und beschäftigungspolitischen Perspektive wesentlich positiver zu beurteilen als zum Beispiel arbeitsbezogene Steuern, die doch wachstums- und beschäftigungspolitisch relativ schädlich sind.